Bislang wurde kein vergleichbar schneller Mechanismus für das Erkennen guter Neuigkeiten entdeckt. Natürlich reagieren wir und unsere tierischen Verwandten schnell auf Anzeichen für Paarungs- und Ernährungschancen und Werbeagenturen gestalten die Plakatflächen entsprechend. Trotzdem werden Bedrohungen gegenüber Chancen privilegiert, wie es im Interesse der Selbsterhaltung auch sein sollte. Selbst auf rein symbolische Bedrohungen reagiert das Gehirn schnell. Emotional aufgeladene Wörter ziehen rasch die Aufmerksamkeit auf sich und negativ besetzte Wörter, Krieg, Verbrechen, ziehen die Aufmerksamkeit schneller auf sich als positiv besetzte, Frieden, Liebe. Es gibt keine reale Bedrohung, aber die bloße Erinnerung an ein negatives Ereignis wird von System 1 als bedrohlich eingestuft. Wie wir früher bei dem Wort Erbrechen sahen, löst die symbolische Repräsentation in abgeschwächter Form assoziativ viele der Reaktionen aus, die der reale Sachverhalt hervorruft, einschließlich physiologischer Anzeichen emotionaler Zustände und ansatzweiser Tendenzen zur Vermeidung oder Annäherung, zum Zurückschrecken oder Vorneigen. Die Empfindlichkeit für Bedrohungen erstreckt sich auch auf die Verarbeitung von Meinungsäußerungen, mit denen wir nicht übereinstimmen. Je nach Ihrer Einstellung zur Euthanasie bräuchte Ihr Gehirn weniger als eine Viertelsekunde, um die Bedrohung in einem Satz zu bemerken, der so beginnt. Ich halte Euthanasie für eine akzeptable oder inakzeptable. Der Psychologe Paul Rosen, ein Experte auf dem Gebiet der Ekelforschung, hat beobachtet, dass eine einzige Schabe die Anziehungskraft einer Schüssel Kirschen völlig ruinieren würde, während eine Kirsche in einer Schüssel voller Schaben keinerlei Unterschied macht. Er weist darauf hin, dass das Negative in vielfacher Weise das Positive aussticht, und die Verlustaversion ist eine von vielen Manifestationen einer allgemeinen Negativitätsdominanz. Andere Wissenschaftler fassten den Forschungsstand in einem Aufsatz mit dem Titel »Bad is stronger than good« – »Schlecht ist stärker als gut« – folgendermaßen zusammen. Negative Emotionen, schlechte Eltern und schlechtes Feedback haben eine stärkere Wirkung als ihre positiven Pendants. Und negative Informationen werden sorgfältiger verarbeitet als positive. Das Selbst ist stärker motiviert, negative Selbstdefinitionen zu vermeiden, als positive zu verfolgen. Ein negativer Eindruck und negative Stereotype entstehen schneller und sind widerlegungsresistenter als ihre positiven Entsprechungen. Sie zitieren John Gottman, den bekannten Experten für eheliche Beziehungen, der feststellte, dass das langfristige Gelingen einer Beziehung viel stärker von der Vermeidung des Negativen als von dem Streben nach dem Positiven abhängig ist. Nach Gottmans Überzeugung erfordert eine stabile Beziehung, dass positive Interaktionen die negativen mindestens im Verhältnis von 5:1 übertreffen. Andere Asymmetrien im sozialen Bereich sind noch frappierender. Wir alle wissen, dass eine Freundschaft, die vielleicht Jahre brauchte, um sich zu entwickeln, durch eine einzige Handlung ruiniert werden kann. Einige Unterschiede zwischen gut und schlecht sind biologisch fest verdrahtet. Schon Neugeborene empfinden offenkundig Schmerzen als etwas Negatives und Süßes, bis zu einem gewissen Grad, als etwas Positives. Doch in vielen Situationen ist die Grenze zwischen gut und schlecht ein Referenzpunkt, der sich mit der Zeit verändert und von den unmittelbaren Umständen abhängig ist. Stellen Sie sich vor, Sie wären in einer kalten Nacht draußen unterwegs, unzureichend geschützt gegen die sintflutartigen Regenfälle, Ihre Kleidung klatschnass. Ein beißend kalter Wind macht Ihr Elend komplett. Herumirrend finden Sie einen großen Felsen, der einen gewissen Schutz vor den entfesselten Elementen bietet. Der Biologe Michel Kabanak würde die Erfahrung dieses Moments als höchst lustvoll beschreiben, weil sie, wie es Lust normalerweise tut, die Richtung einer biologisch bedeutsamen Verbesserung der Situation anzeigt. Die lustvolle Erleichterung wird natürlich nicht sehr lange dauern, und Sie werden bald auch hinter dem Felsen wieder schlottern und, getrieben von Ihrer erneuten Pein, nach einem besseren Unterschlupf suchen. Ziele sind Referenzpunkte. Die Verlustaversion bezieht sich auf die relative Stärke zweier Motive. Wir sind stärker motiviert, Verluste zu vermeiden, als Gewinne zu erzielen. Ein Referenzpunkt ist manchmal der Status quo, aber er kann auch ein Ziel in der Zukunft sein. Ein Ziel nicht zu erreichen ist ein Verlust, das Ziel zu übertreffen ein Gewinn. Wie wir aus der Negativitätsdominanz erwarten würden, sind die beiden Motive nicht gleich stark. Die Aversion gegen das Nichterreichen des Ziels ist viel stärker als das Verlangen, es zu übertreffen. Menschen setzen sich oft kurzfristige Ziele, die sie erreichen, aber nicht unbedingt übertreffen wollen. Sie werden in ihrer Anstrengung vermutlich nachlassen, wenn sie ein Zwischenziel erreicht haben, mit Ergebnissen, die manchmal der ökonomischen Logik widersprechen. New Yorker Taxifahrer zum Beispiel mögen ein monatliches oder jährliches Zieleinkommen haben, aber das Ziel, das ihren Leistungsantrieb bestimmt, ist in der Regel ein tägliches Verdienstziel. Das tägliche Ziel ist selbstverständlich an manchen Tagen viel leichter zu erreichen und zu übertreffen als an anderen. An regnerischen Tagen bleibt ein New Yorker Taxi nie lange frei und der Fahrer erreicht sein Ziel sehr schnell. Nicht so bei gutem Wetter, wenn Taxis oft Zeit damit verschwenden, auf der Suche nach Fahrgästen Straßen abzufahren. Aus der ökonomischen Logik folgt, dass Taxifahrer an regnerischen Tagen Überstunden machen sollten, während sie sich an milden Tagen ein bisschen Freizeit genehmigen sollten, denn dann können sie Freizeit zu einem niedrigeren Preis kaufen. Die Logik der Verlustaversion legt das Gegenteil nahe. Fahrer, die ein festes Tagesziel haben, werden viele Überstunden machen, wenn sie wenig Fahrgäste einsammeln, und sie werden früh Feierabend machen, wenn viele regendurchnässte Kunden am Straßenrand auf ein Taxi warten. Die Ökonomen Devin Pope und Maurice Schweitzer von der Universität von Pennsylvania gelangten zu der Überzeugung, dass Golf ein perfektes Beispiel für einen Referenzpunkt liefert. Das Paar. Mit jedem Loch auf dem Golfplatz ist eine bestimmte Anzahl an Schlägen verbunden. Die Paarzahl stellt die Basislinie für eine gute, wenn auch keine überragende Leistung dar. Für einen Profigolfer ist ein Birdie, ein Schlag unter Par, ein Gewinn und ein Bogey, ein Schlag über Par, ein Verlust. Die Ökonomen verglichen zwei Situationen, in denen sich ein Spieler befinden kann, wenn er in der Nähe des Lochs ist. Putten, um einen Bogey zu vermeiden, Putten, um einen Birdie zu erzielen. Beim Golfen zählt jeder Schlag und beim Profigolf zählt jeder Schlag eine Menge. Doch laut der neuen Erwartungstheorie zählen einige Schläge mehr als andere. Das Paar nicht zu erreichen ist ein Verlust, aber einen Birdie-Putt zu verfehlen ist ein entgangener Gewinn, kein Verlust. Pope und Schweitzer folgerten aus der Verlustaversion, dass die Spieler sich ein wenig stärker anstrengen würden, wenn sie für ein Paar putten, um einen Bogey zu vermeiden, als wenn sie für einen Birdie putten. Sie analysierten sehr detailliert über 2,5 Millionen Putts, um diese Vorhersage zu überprüfen. Sie hatten recht. Unabhängig davon, ob der Putt leicht oder schwer war, waren die Spieler in jeder Entfernung vom Loch erfolgreicher, wenn sie für ein Paar, nicht für einen Birdie, putteten. Die Differenz in ihren Erfolgsquoten, je nachdem, ob sie es auf ein Paar, um einen Bogey zu vermeiden, oder auf einen Birdie abgesehen hatten, betrug 3,6%. Diese Differenz ist nicht trivial. Tiger Woods war einer der Teilnehmer ihrer Studie. Wenn es Tiger Woods in seinen besten Jahren gelungen wäre, genauso gut für Birdies wie für Paar zu putten, hätten sich sein durchschnittlicher Turnierscore um einen Schlag und sein Verdienst um fast $1 Million pro Saison verbessert. Diese Profis, die sich einem erbitterten Wettbewerb stellen müssen, treffen gewiss nicht die bewusste Entscheidung, bei Birdie-Putts nachzulassen, aber ihre starke Aversion gegen einen Bogey trägt scheinbar zu einer zusätzlichen Konzentration auf die anstehende Aufgabe bei. Die Erforschung von Putts verdeutlicht, dass ein theoretisches Konzept als Denkhilfe sehr leistungsfähig sein kann. Wer hätte gedacht, dass es sich lohnen würde, monatelang Paar- und Birdie-Putts zu analysieren? Das Konzept der Verlustaversion, das vielleicht bis auf einige Ökonomen niemanden überrascht, erzeugte eine präzise und nicht intuitive Hypothese und führte Forscher zu einer Entdeckung, die alle überraschte.